Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen kommen aus Serena. Wir haben uns in der Vorpremiere den neuen Film von Susanne Bier angeschaut und wir haben heute Katharina und Bettina dabei, was schön ist, weil es um eine starke Frauenfigur in dem Film geht. Und Hendrik ist dabei und Marco von Marcos Filmblog. Hallo Marco. Ich gebe ja sonst immer so eine fröhliche Zusammenfassung der Handlung. Fröhlich ist, glaube ich, nicht nach dem Film, aber ich versuche mal so ein bisschen zu sagen, worum es geht. Es spielt 1929 in Colorado, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Carolina. Moment, ich muss es. Carolina. Sie kommt aus Colorado, genau. Und Bradley Cooper spielt einen Waldbesitzer, der dort große Holzwirtschaftsanlage hat und da auch seine liebe Not hat, damit durchzukommen und mit Schulden zu kämpfen hat und so weiter. Aber das Glück winkt ihm insofern, dass er Serena kennenlernt, eine wunderschöne junge Frau, von der erblondeten Jennifer Lawrence gespielt, die er dann mitbringt. Und sie ist nicht so die zarte junge Dame, sondern sie hat selbst mal auf so einem Betrieb, also ihre Eltern hatten so einen Betrieb und düstere Geschichte bei ihr. Alles verbrannt, sie ist die einzige Überlebende und sie starten dann da nochmal durch. Alles sehr romantisch und es ist aber klar, dass da sehr viele dunkle Wolken noch kommen werden. Puh, so, jetzt habe ich mal versucht, diese Ausgangsgeschichte, diese Geschichte hinzukriegen und dann wird es sehr düster. Katharina, ich lasse dich mal zuerst.
Wahnsinnig ergreifender Film, ganz schöne Motive drin. Also man muss vielleicht, kann man inhaltlich noch ergänzen, ohne zu spoilern, dass sie eine Falknerin auch ist, also mit Adlern spricht oder Adler dazu bringen kann, giftige Schlangen zu fangen. Damit ist sie, glaube ich, ganz gut beschrieben. Letztendlich ist das das Motiv ihrer Existenz, dass sie einfach alles, was ihr an Feindlichkeiten begegnet, vernichten muss. Und das wird ihr auch im End zum Verhängnis.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Also im End vernichtet sie quasi ihre eigene Zukunft. Mir ging es so, man hat große Probleme, sich aus dieser Gemengelage selber zu befreien, die da entsteht. Also es ist ganz schwer, während dem Film nicht die Übersicht zu verlieren darüber, wer eigentlich jetzt gerade auf dem richtigen und wer auf dem falschen Weg ist. Mich lässt es auch so ein bisschen hilflos zurück. Letztendlich, ja, kann man sie auch verstehen, obwohl sie diesen Vernichtungsfeldzug dann antritt. Das geht mir selten so, dass Figuren, die auch so ein hohes aggressives Potenzial haben, bei mir so viel Empathie doch hervorrufen. Ich bin selber ganz irritiert davon.
Bettina, hast du auch so viel Verständnis für die mörderische Serena?
Also es gibt diverse Dinge, die es mir leichter machen, mich da rauszuziehen oder mich nicht so gefangen nehmen. Jennifer in Blond geht gar nicht, finde ich. Ich habe ein bisschen Probleme mit solchen Stoffen, die so, sage ich mal, archaisch auf die Grundtriebe reduziert daherkommen. Insofern hat es mich nur bedingt ergriffen. Ich habe allerdings sehr gestaunt oder habe sehr großen Respekt davor, wie das umgesetzt ist. Ich fand geniale Kamera, super Einsatz von Musik. Und wenn man so eine Geschichte denn dann unbedingt erzählen muss, dann auf bitte auf so eine Art, weil das finde ich, ja, davor habe ich dann schon Respekt.
So eine gewisse Zeitreise schon zurück. Ich fand, dass mich die Natur total abgelenkt hat. Also die Hauptrolle spielen ja phasenweise diese nebligen Berge, die Smoky Mountains, in denen das spielt, die so intensiv, finde ich, dann immer wieder symbolisch dann auch auftauchen, dass es mich schon fast abgelenkt hat. Und die Musik ist ja so Thomas Newman-mäßig, wie man Musik machen kann, wenn man nicht Thomas Newman ist. Aber sehr, sehr atmosphärisch. Marco, wie hat es dir gefallen?
Ich glaube, ich komme so ein bisschen als Spielverderber rein, weil für mich war das einer der schlechtesten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe. Da bin ich ganz ehrlich. Für mich war keine Kontinuität erkennbar. Er war sehr vielen erzählt mit Auslassungen, die gewesen sind. Und ich habe da keine Kontinuität erkannt. Man hätte einfach viele Szenen einfach komplett anders anordnen können. Und es hätte den Film weder besser noch schlechter gemacht. Ich war ganz arg enttäuscht. Es hat fast so gewirkt, okay, wir haben jetzt zwei große Stars, wir knüpfen dann alte Erfolge an und hoffen, dass sie den Film tragen. Und das hat für mich einfach nicht funktioniert.
Ja, also als ich gelesen habe, dass es ein Roman basiert, war ich so überhaupt nicht überrascht. Ich kann mir das Buch so richtig vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Roman vielleicht sogar ein bisschen runder wirkt, als der Film jetzt gewirkt hat. Insofern kann ich den Marco schon ein bisschen verstehen. Hendrik?
Ich bin irgendwo so ein bisschen in der Zwischenwelt da, weil auf der einen Seite haben sich so meine Befürchtungen, die ich aufgrund des Trailers aufgebaut hatte, so ein bisschen bestätigt. Jennifer Lawrence in der Figur, in diesem Charakter, es hat ewig gebraucht, bis es für mich angefangen hat zu funktionieren. Ich glaube, da war fast die Hälfte des Films rum. Sie hat das sehr getragen, aber sie hatte einen weiten Hinweg dabei. Der Film hatte für mich so ein bisschen was Holzschnittartiges. Er hat ja mit sehr wenigen Schauplätzen im Grunde gearbeitet und die Schauplätze waren recht statisch, überraschend statisch inszeniert. Das hat den Film sehr kühl gemacht. Es war immer nur dieser Vorplatz zwischen diesen Häusern. Es war immer sehr betont inszeniert, wie das Haus von ihm, also das Haus des Chefs quasi so ein bisschen abseits steht von dem Rest dieser Anlage. Und es gab dann immer die Wildnis, die an bestimmten Stellen gezeigt wurde. Und er hatte so ein bisschen was von einem Theaterstück. Und das hat ihm eine Distanz verliehen. Da hatte ich als Zuschauer dann einen weiten Hinweg, um in dieser Story anzukommen. Nur ist es vielleicht auch einfach nicht so mein Thema. Das kann schon sein. Er will sehr archaisch sein. Er erzählt so eine Urgeschichte. Ich weiß nicht. Die ist, da hast du völlig recht, die ist so inszeniert, dass wenn sie in irgendeiner Weise erzählt werden muss, dann tatsächlich wirklich bitte mit solchen Bildern. Das ist der Vorteil von dem Film. Ich habe ja einen Grundsatzbonus für Filme, die in einer schönen Landschaft spielen.
In dem Fall ist es Tschechien, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber es hätte dem Film nicht schlecht getan, wenn man irgendwie 7 oder 8 Locations mehr genommen hätte, auch draußen.
Ich weiß es nicht, weil ich denke, das ist genau das Motiv. Also es soll quasi so eine Inselsituation entstehen. Es gibt eben kein Außen. Es gibt nur diese kleine Welt, in die sie sich ja auch flüchtet und die er regiert am Anfang und dann unmerklich sozusagen die Herrschaft verliert über dieses kleine Reich mitten im Gebirge. Und ich finde, der Film hat eigentlich nur da eine Schwäche, wo er genau diese überschaubare Szenerie oder Bühne, du hast völlig recht mit deiner Assoziation ans Theater, wo er die verlässt, nämlich bei diesem Ausflug in die Stadt und dieser komischen Treffen wir uns mit Bankern und in einem Hotel-Situation, da finde ich, werden die Figuren plötzlich ganz platt. Also offensichtlich brauchen die Figuren die Landschaft um sich rum, um zu funktionieren. Die Landschaft ist wie so eine Projektionsfläche, finde ich, für dieses archaische Motiv. Also das hat bei mir total funktioniert.
Wenn du den Film in einem Wort ausdrücken würdest, was würde dir als erstes einfallen?
Ja, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen für mein persönliches Glück?
Mir kommt das Wort oberflächlich in den Sinn. Wirklich oberflächlich.
Ich hatte das Gefühl, dass die fantastischen Schauspieler hier nicht richtig besetzt waren. Also mir war Bradley Cooper nie der überzeugende Mensch, der so einen Job da macht und der über so viele Holzfäller da so ein hartes Regiment führen muss. Und ich dachte, dass das, wie würde das aussehen, wenn das jemand wie Daniel Craig mit Bart spielen würde?
Oder
Hugh Jackman, ja. Vielleicht auch jemand wie Jake Gyllenhaal, von dem ich ja mittlerweile fest überzeugt bin, dass er alles spielen kann. Er hätte vielleicht auch die weibliche Rolle noch spielen können, wenn er lang genug trainiert.
Ich glaube, er hätte vor allen Dingen einen guten Wildhüter abgegeben. Aber das war eigentlich für mich die beste Rolle.
Aber ich hatte auch das Problem mit Jennifer Lawrence, die ich total gerne sehe und von der ich schon ganz, ganz tolle Filme gesehen habe. Und Winter's Bone zum Beispiel halte ich für einen absoluten Geniestreich, vielleicht einer der besten Filme aus 10 Jahren. Und hier nehme ich ihr erst nicht die Liebende ab und später nehme ich ihr nicht die Mörderische ab. Und mit diesen zwei Figuren, die mich nicht überzeugt haben, blieb mir nur noch diese fantastische Landschaft und Rhys Ifans, der unglaublich gut spielt, der von Anfang an ein Geheimnis hat. Und wir sind ja sowieso schon im Bereich, in dem wir spoilern. Habt ihr festgestellt, warum er die Hand abgeschlagen bekommen hat. Wie habt ihr die Szene interpretiert, Marco?
Er hat ja komplett auf die Rolle von Jennifer Lawrence geschaut und war dann durch ihre Schönheit in dem Moment abgelenkt und ist dann deswegen abgerutscht und musste seine Hand deswegen mal verabschieden.
Sagen wir es, wie es ist. Ja, ihm werden die Knie weich, als er sie schwanger in dieser unglaublichen Schönheit sieht, und dadurch kommt das überhaupt erst zustande. Fand ich auch eine tolle Szene, auch wenn sie natürlich sehr hart und sehr blutig war, aber ich fand, dass Rhys Ifans dieses Geheimnis so unglaublich gut rübergebracht hat. Und auf dem Niveau haben sich diese beiden Hauptfiguren nicht befunden.
Also ich kann jetzt nicht so genau erkennen, worin seine unheimliche schauspielerische Kunst bestand. Ich fand, er hatte ein Gesicht und das war's.
Oh mein Gott, wie zu erwarten war. Fünf Menschen, fünf Filme.
Also ich bin ganz empört, dass ihr null ergriffen seid. Aber ich bin jetzt einfach quasi die doppelte Dosis ergriffen für euch noch dazu.
Anscheinend.
Ich bin ganz früh eingestiegen. Ich habe all diese Probleme nicht gehabt, weil ich auch eine Schauspielerin hinter einer Rolle sehen, sofort in den ersten 10 Sekunden eines Films verliere, wenn der so ist, wie dieser Film ist. Ich muss auch noch was zur Musik sagen. Ich finde, diese Musik hat auch eine ähnliche Funktion gehabt wie die Landschaft. Ja, die war so kulissig, ne? Mhm. Die hat einen so eingebettet in die Atmosphäre, und ich finde, das ist ganz, ganz, also mit mir hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, es ist ja auch so fürchterlich viel gar nicht gesprochen worden, seien wir ehrlich. Und insofern war das mit der Musik ja auch eine zentrale Geschichte.
Ich möchte auch gerade nochmal noch zum Rundumschlag ausholen, weil ich fand nicht alles an dem Film schlecht, das muss ich zugeben. Mir hat die Lichtsetzung sehr schön gefallen, gerade in den ruhigeren Momenten, als zum Beispiel diese Szenen, bei denen eine Badewanne eine wichtige Rolle spielt. Da war das Licht sehr schön gesetzt und teilweise auch bei Zugfahrten sehr tolle Bilder. Aber um nochmal auf Jennifer Lawrence und Bradley Cooper zurückzukommen, sie haben keine guten Dialoge gehabt, mit denen sie hätten glänzen können. Es waren ein paar Momente dabei, da habe ich mir an den Kopf gelangt, habe gedacht, okay, wer kann sowas schreiben? Ein kleines Beispiel. Ich darf spoilern, oder?
Ja.
In dem Bereich, okay. Als sie sich gerade frisch vermählt haben und mal so ganz schnell in Zeitlupe sich ineinander verliebt haben, steigen sie aus dem Zug aus und erblicken die ehemalige Geliebte von Bradley Cooper. Und sie sagt einfach, egal was war, ich werde dich trotzdem lieben. Ich habe das in dem Moment einfach gar nicht glauben können, weil man wurde nicht in die Rollen eingeführt. Es war einfach zack, 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 Schlag auf Schlag. Und deswegen so eine tiefgreifende emotionale Feststellung zu diesem Zeitpunkt wirkt für mich unpassend.
Ja, Katharina, das siehst du mal, wenn man einen sauberen analytischen Blick auf die Szene hat, dann ist Schluss mit Ergriffenheit. Aber es ist natürlich wirklich eine Frage, was für ein Einflugwinkel man dafür bekommt. Aber
die Frage ist ja natürlich auch, will ich an der Stelle analysieren? Ich gebe dir insofern recht, als mir hat der Film es auch schwer gemacht, nicht am Anfang die Distanz zu bewahren, weil, wie gesagt, ich habe den halben Film gebraucht, bis ich drin war. Dann war ich drin, weil die Geschichte ja auch so eine unheilvolle Eigendynamik kriegt, wo man die Handlungsweise jeder einzelnen Person eigentlich nachvollziehen kann und dieser Spirale einfach nur noch zugucken kann. Dann hatte mich der Film irgendwann von seiner Handlung her. Der hat ja so ein bisschen so eine Highsmith'sche Geschwindigkeit gehabt. So fast nichts am Anfang und dann am Schluss so ein bisschen aufbauend. Und da hatte er mich dann, und er hatte mich dann auch mit einigen extrem faszinierenden Kamerabildern. Und die Musik hat das ergänzt, wie die Landschaft. Und deswegen ist für mich, deswegen fragte ich auch eben, wie ihr das vielleicht seht, für mich hat da sehr viel Vergeblichkeit drin gesteckt. Denn es ist ja am Schluss wirklich alles gescheitert, was irgendwie scheitern kann. Und auf eine Art und Weise, dass man gar nicht sagen kann, an welcher Stelle hat es denn eigentlich angefangen, schief zu laufen. Waren die Anfangsmotive der Figuren, wie sie als erstes aufgetreten sind, schon verkehrt? Da gibt es diese Szene dieses Dauermotiv mit dem Puma, der gejagt wird. Damit fängt der Film an, damit endet er im Grunde auch. Und das sind alles so kleine Motive, die für mich für Vergeblichkeit stehen. Also vielleicht ist es deswegen auch für mich in der Summe ein Film, der sehr schön ein Thema erzählt, mit dem ich nur bedingt was anfangen kann, weil es ist, glaube ich, ein sehr amerikanisches Thema. Da kann er in Tschechien gedreht worden sein oder nicht, aber es ist ein sehr amerikanischer Film. Vielleicht kann ich deswegen nicht damit.
Tempo war für mich schon auch eine Frage, so, ja, warum wird was wie schnell erzählt? Also wenn ich mich zwischendurch auf der Strecke frage, okay, wo wollen die jetzt hin, wenn die jetzt so langsam hier anfangen? Bei der Hochzeit habe ich mich auch gefragt, in welcher Geschwindigkeit wird die ihr Kennenlernen und Zusammenkommen und so weiter erzählt? Geht man da jetzt hoppla hopp durch, damit man dann hinterher dehnen kann? So im Rückblick habe ich jetzt so das Gefühl, es wurde gar nicht so viel mit der Unterschiedlichkeit gespielt, sondern es war, ja, also ich glaube, das Tempo von Zusammenziehen und Raffen, das Verhältnis hat für mich nicht so richtig gestimmt.
Und es wurde auch eine große Chance vertan, meiner Ansicht nach. Es wurde einmal kurz in einer totalen die Gesamtheit vom Wald gezeigt, der mit Schnee bedeckt war. Da habe ich mir gedacht, okay, Holzfäller, man kann so viel aus dem Motiv vom Winter rausholen, und da kam dann auch gar nichts. Es war auch wieder ein Beispiel für das elliptische Erzählen, was da an den Tag gelegt wurde, und mir hat das absolut nicht zugesagt.
Das war wie so ein kleines Bild, das zeigt, dass Zeit vergeht und fertig.
Es ist Winter, zack, und da hätte man zum Beispiel mal hätte Holzfäller in dicken Klamotten zeigen können, die deren Arbeitsprozess erschwert wird.
Intensivieren können gewissermaßen.
Und eben da noch ein bisschen mehr Zugang zur Natur zu bekommen. Und das wird auch wieder für die Vergeblichkeit der Figuren stehen im Winter, dass da quasi so ein extremer Moment reinkommt, der das Ganze nochmal dramaturgisch auf eine andere Ebene hebt.
Bettina, um deine Frage zu beantworten, das ist ein Männerding mit dem Winter.
Weil, nein, also ich denke, okay, du musst, wenn du jetzt von Raffen und langsam und schnell erzählen, okay, du machst eine Einstellung Sommer, eine Einstellung mit Schnee, eine Einstellung mit Sommer. Du willst nur sagen, ein Jahr ist vorbei, weiter. Warum musst du dann noch zwischendurch arbeiten?
Nein, es ist nur so, dass dieses Winterbild so fantastisch war und wir Jungs alle da saßen und sagten, wir wollen jetzt mehr Winter haben. Ja, gib uns mehr Winter. Und dann war es nach 15 Sekunden vorbei mit dem Winter.
Ich glaube, euch fehlt einfach die Affinität zu Raubvögeln und zu Raubkatzen, weil davon gab es doch auch eine Menge.
Ja. Also auch nicht übersehen.
Also der Raubvogel hatte eine Szene, das wollen wir jetzt ein bisschen auf dem Teppich lassen, finde ich.
Ja. Aber eine sehr schöne Szene.
Und kam später nochmal mit seinem Horst, kam er auch nochmal.
Also, wenn man jetzt nicht von der katharinesken Ergriffenheit geschützt ist, dann fällt einem zum Beispiel auf, dass das mit dem Puma am Ende nicht nur von einer schon fast plumpen Analogie gezeichnet ist, bis hin zu einem ähnlichen Gesicht zwischen Puma und Hauptdarstellerin, wir sind ja hinter dem Spoiler. Aber vor allen Dingen, finde ich, ist das einzige Kitsch-Element, was man in dem Film nicht hätte machen dürfen. Man kann über vieles streiten und wir haben 5 unterschiedliche Geschmäcker, okay. Und von 0 bis 10 ist bestimmt bei dem Film alles dabei. Aber was ich finde, das nicht geht, ist diese Aufnahme zum Schluss mit er hat den Puma erdolcht, der Puma hat ihm den Hals aufgerissen, sie sind von dem Felsen gefallen, der Sheriff sieht das und das bitte beleidigt meine Intelligenz. Ihr könnt nicht 2 Stunden lang einen Film machen, der halbwegs plausibel ist und dann bekomme ich so ein dämliches Einzelbild da reingehackt. Das finde ich, geht nicht.
Der Schluss war nicht gut, Thomas. Der Schluss war definitiv nicht gut.
Vor allem, wenn der Protagonist gerade seinen Sohn lieben gelernt hat und sich noch wirklich so komplett von ihm verabschiedet, Küsschen gibt aufs Köpfchen und man denkt sich, hey, der wird sicher, wenn er aus dem Gefängnis jetzt kommt, ein schönes Leben mit ihm haben. Aber nein, er ist ein Mann und er muss diesen Puma erlegen und wird von seiner eigenen Dummheit umgebracht.
Also hätten Sie jetzt ein Happy End angebaut, wo er aus dem Gefängnis kommt und die andere, also lieber den Puma. Ganz ehrlich. Das ist schneller vorbei. Ja.
Das hätte aber Christopher Nolan hingekriegt.
Okay, das kann sein.
Und bestimmt noch eins hinten dran. Gut, okay, jetzt kommt die schwierige Nummer, einen Film wie dem, der so viel unterschiedliche Elemente hat, Punkte zu geben. Bettina darf anfangen.
Ach, ich bleibe mal ganz mittig und mach 5.
Also von mir kriegt er 7, weil wie gesagt, mich hat er ja ergriffen, ich habe es mehrfach erwähnt.
Also im Moment bin ich bei 3, vielleicht wird das in meiner Kritik noch zu 4 aufgestockt werden, aber ich glaube, es bleibt bei 3.
Ich bin dann knapp unter dem Ergriffenheitslevel von Katharina und siedle mich damit bei 6 an.
Ich gebe ihm 5, obwohl ich ihn gemocht habe, aber es waren halt Dinge toll und Dinge nicht so toll. Aber vielen Dank. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.